Das ist die große Frage. Wie bereit ist dieses Land, vor allen Dingen seine Behörden, nach vorne zu gehen? Lass uns doch mal die Runde aufmachen. Ich schaue gerade zu Frau Messari-Becker. Frau Messari-Becker, wenn Sie so im Alltag, wenn Sie mit jungen Gründern, mit Startups, mit all den Leuten reden, die eine Idee haben, und ich sagte gerade vorhin, wenn du jung bist und du brauchst Risikokapital und es muss schnell gehen und du brauchst wenig Auflagen, dann ist die Adresse nach wie vor das Silicon Valley. Was berichten die Ihnen so aus Ihrem Alltag?
Na, vielleicht eine kurze Vorrede. Ich finde, also der Begriff transformative Angebotspolitik, wenn das so zu verstehen ist, was Herr Habeck erläutert, dass das gemacht wird, was nötig ist, ohne Ideologien, ohne irgendwelchen Querelen, dann würde ich das begrüßen, aber das ist ja nicht die Realität. Also ich will jetzt nicht Herrn Habeck für das kritisieren, wofür er nichts kann. Also andere Regierungen, den Ausbau erneuerbarer Energien blockieren, das ist ja Schnee von gestern. Ich will heute nur darüber reden, über das, was Herr Habeck und sein Ministerium verantwortet. Also wie sozial kalt ist die Klimaschutz- und Energiepolitik im Moment? Wie innovationsfeindlich ist sie? Nutzt eigentlich die Klima- und Energiepolitik die Wertschöpfungskette erneuerbare Energien? Nutzt sie eigentlich diesen sogenannten Wasserstoffhochlauf? Das sind die Themen, die ich ansprechen möchte. Und wenn ich jetzt einfach nur ein paar Problemlagen aufzähle, ich habe Herrn Habeck so verstanden, dass natürlich auch die Probleme benannt werden müssen, um die Lösungen zu diskutieren. Wir fokussieren nach wie vor nur Strom und überwiegend aus Wind und Photovoltaik. Das war lange der Fehler, das macht Herr Habeck eher weiter. Wir haben nach wie vor keine Speicherkapazitäten, also es stimmt nicht, dass wir Speicher noch und nöcher haben. Wir müssen sie aufbauen, wir müssen Infrastruktur aufbauen. Mhm. Auch das wird nicht angebacken. Eine Wärmewende ist Fehlanzeige. Wir sparen natürlich Energie, aber eher angstgetrieben. Wo bleiben dann die digitalen Innovationen, die Menschen mehr in die Lage versetzen, selber zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich? Also Stichwort digitale Innovation im Bereich Energieeinsparung. Wo bleiben Quartiersansätze, um Menschen mehr in die Lage zu versetzen, gemeinsam schneller zu sanieren, gemeinsam CO2 zu sparen und auch erneuerbare Energien zu erzeugen? Und wenn jetzt zu der Frage zurück, ich glaube, wenn wir nicht aufpassen, werden wir nicht einen Wasserstoffhochlauf erleben, sondern eher einen industriellen Niedergang. Und ich will das an zwei Beispielen ausmachen. Wir haben früher Photovoltaik, Windanlagen und all das, was wir hier aufgebaut haben, auch gefördert haben, verloren. Wir haben auch Stahlunternehmen, sehr viele, 8 Stück, verloren. Jetzt haben wir einige Batteriefabriken nach Spanien verloren, Stichwort Ford. Da ging die Produktion genau in Saar-Louis. Genau,
und die Batterietechnik nach Valencia, sind, ne?
Genau. Mhm. Aber auch aktuell, Sie haben schon einige Beispiele genannt, wie wir auch keine Kreislaufwirtschaft etablieren. Also das ist schon, glaube ich, auch ein Job von Wirtschaft und Klimaschutz. Die Bauwirtschaft ist eine starke Wirtschaft und über diesen Hebel Kreislaufwirtschaft kann ich mehr Klimaschutz erreichen. Und Start-up, also ich bin ja teilweise fassungslos, wenn man mit jungen Leuten spricht und auch gestandenen Forscherinnen und Forscher, was sie für Ideen haben, wofür die beispielsweise Ökostrom oder auch Wasserstoff brauchen. Und die werden ja darin gehindert, de facto durch die Bürokratie und durch die Haltung. Und da hätte ich gerne Herrn Habeck noch mal genauer verstanden und konkreter gehört. Ist die Haltung, dass Wasserstoff ausschließlich der Großindustrie vorgehalten wird, also nur für Großindustrie. Und alle anderen werden ausgeschlossen, geschweige denn also Gebäudesektor und so weiter, da reden wir später drüber. Aber Kleingewerbe, Start-up-Unternehmen, Verkehr auch nicht. Also wenn ich mitbekomme, dass Ideen, die CO2 binden, aber dafür eben Wasserstoff brauchen als Energiequelle, wenn sie gehindert werden, weil man einem Start-up auferlegt, bau doch mal deine Windanlagen selber. Das haben ja nicht mal Kretschmann und Söder zusammen in 4 Jahren, ich weiß gar nicht, wie viele Windanlagen sie hingekriegt haben. Und das muten wir ein Start-up-Unternehmen, wo 2, 3, 4 Leute vielleicht arbeiten. Das ist eine längere Geschichte von Bürokratie. Das ist eigentlich auch ein Absurdistan der Energiewende, wenn Leute heute Photovoltaikanlage haben. Und das wollen wir ja, Solarpflicht kommt vielleicht irgendwann. Und die speisen ein, dann kriege ich x Euro. Und wenn ich aber später im Winter möglicherweise den Strom wieder brauche für die Wärmepumpe oder was auch immer.
Das X-fache davon.
Das X-fache davon.
Läuft das in anderen Ländern anders?
Absolut. Da läuft der Stromzähler einfach rückwärts. In Dänemark, in Schweden, in Holland, es ist schon lösbar. Das müssen wir anpacken.
Und was heißt, das läuft rückwärts?
Das heißt, ist einfach verrechnet.
Okay, das heißt, der Stromzähler zählt einmal nach vorne, wenn ich den Strom brauche.
Genau.
In dem Moment, wo ich als Haushalt selber Strom produziere,
genau.
Ja, also mehr Strom produziere, als ich verbrauche, verkaufe ich den an meinen Anbieter und erzählt er an einem bestimmten Zeitpunkt.
Zu einem ähnlichen Preis.
Okay, so, dann zählt das Ding einfach rückwärts.
Genau.
Das setzt aber doch voraus, dass das digital erstmal überhaupt möglich ist.
Ist aber keine Kunst.
Aber das,
das
doch,
kann
das
man
da,
ja nachrüsten.
Das ist doch mal eine schöne, kleine und sehr Herr Lackmann schüttelt mit dem Kopf.
Aber so kann man ja die Energiewende den Bürgern nicht näher bringen.
Ich bin sehr dafür, dass wir diese Lösung machen, die auch zum Beispiel in Holland gemacht wird und in 50 Ländern weltweit, das sogenannte Net Metering, dass der Zähler wirklich vorwärts und rückwärts läuft,
genau.
Physikalisch.
Ja.
Dafür können wir ganz alte Zähler nutzen. Aber eine Sache ist daran falsch. Auch diese Haushalte, die das nutzen, brauchen das öffentliche Netz. Und sie müssen sich an den Systemkosten beteiligen. Es einfach umsonst zur Verfügung zu stellen, das ist Entkoppeln von der Solidargemeinschaft. Wir können das aber dadurch gewährleisten, dass wir dann die Netzbeitragskosten pauschalieren und nicht über ein kompliziertes Hin- und Her-Verrechnen machen, wie es heute der Fall ist.
Mhm.
Also grundsätzlich ja, aber mit Systemkostenbeteiligung.
Aber das ist doch mal ein schönes, sehr konkretes Beispiel, was zum Beispiel zu tun ist. Und es geht ja auch darum, die Akzeptanz der Leute für diese ökologische Wende deutlich nach oben zu bringen. Herr Habeck, warum machen wir das nicht? Warum haben wir keine Stromzähler, die einmal nach vorne und einmal nach hinten laufen? Das ist doch
rückwärts laufen.
Ja.
Das machen wir aber. Das machen wir gerade. Wir sind gerade dabei, das in das Energiewirtschaftsgesetz mit aufzunehmen. Und genauso wie es eben dargestellt wurde, das ist der Weg nach vorne. Dazu braucht man keine digitalen Zähler. Das geht auch tatsächlich mit diesen analogen
Richtungszählern,
die laufen dann einfach in die andere Richtung. Genau. Und es ist auch richtig, was Herr Lackmann gesagt hat, das Problem, das sich damit einstellt in der Energiesystematik, ich will jetzt nicht zu fachlich werden, aber es gibt ja, das wissen glaube ich alle Menschen, einen sehr hohen Bestandteil der Energiekosten, die gar nicht in der Stromproduktion liegen, sondern in den Netzentgelten liegen, in den Steuern und in den Gebühren liegen und in den Bereitstellungskosten der Stadtwerke und so weiter und so fort. Und die werden in der Regel auch über die Kilowattstunde abgerechnet, also der Strom kostet 40 Cent die Kilowattstunde, aber nur ein gewisser Anteil ist quasi netto der Stromkostengestehungsanteil. Und die muss man dann halt anders systematisieren und umlegen. Die sind dann ja dadurch nicht weg. Trotzdem ist es richtig, meiner Ansicht nach, wenn man eine Solar-Balkonanlage hat oder wenn man ausspeist aus einer Batterie, aus einem E-Mobil zurück ins Netz, dann soll man den Strom gegenrechnen gegen den Verbrauch, den man dafür hat. Es ist nur nicht ganz trivial und die ehrliche Antwort ist, nicht drüber lachen, wir haben es halt im letzten Jahr nicht geschafft. Jetzt sind wir gerade daran, das Gesetz zu schreiben. Andere Gesetze sind allerdings schon geschrieben. Wenn ich jetzt, das waren ja relativ viel, was gesagt wurde, das einmal im Schweinsgalopp durchgehen darf. Das Smart-Meter-Gesetz, also die Digitalisierung der Energiewende, ist geschrieben, ist durchs Kabinett durch, ist im Deutschen Bundestag, wird, denke ich, vor den Sommerferien beschlossen sein. Und dann wird es so sein, dass die Stadtwerke oder die Energieversorger ab 2025 sogenannte variable Tarife anbieten müssen. Ich weiß nicht, wie es bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ist, aber ich kriege immer 40 Cent pro Kilowattstunde ungefähr, egal wie viel Wind weht, wie viel Sonne scheint, egal wie die Strompreise sind. Mit diesem Gesetz sorgen wir dafür, dass die Preise, dass man immer ein Preissegment auch variabel anbieten muss. Und dann kann man die Vorteile der unterschiedlichen Stromproduktion der erneuerbaren Energien auch bei den Bürgerinnen und Bürgern ankommen lassen. Und umgekehrt wird der Verbrauch, weil er dann eben günstiger wird, wenn man Strom verbraucht, wenn meinetwegen seine Autobatterie auflädt oder bestimmte Vorgänge im Haushalt dann macht, wenn der Strom günstig ist, sich eher der Produktion anpassen. Also wir reduzieren die Herausforderung der Energiewende. Es stimmt auch nicht, natürlich kann man immer mehr machen, das räume ich ein, aber es stimmt nicht, dass wir uns nicht um den Wärmebereich gekümmert haben. Stichwort Wärmepumpen, Stichwort die Reform der Gebäudesanierung. Wir haben im Grunde die Gelder vom Neubau umgewandelt zur Sanierung. Da haben Sie den größten CO2-Hebel und auch das sogenannte Gebäudeenergiegesetz ist in der Mache. Das wird dann dafür sorgen, dass ab 2024 neue Häuser und sanierte Häuser nur noch Heizsysteme haben dürfen, die 65% erneuerbare Energien haben. Das ist dann nicht mit Gas und Öltanks und Ölheizung und Gasheizung nicht mehr möglich. Und Jetzt fordern das alle, und das ist auch richtig, ich will das eindeutig unterstreichen, es ist genau richtig, der Gebäudesektor steht ungefähr für ein Drittel der CO2-Emissionen und ist ein sehr träger Sektor. Man investiert einmal und dann lebt man 20 Jahre lang mit seiner Gasheizung oder seiner Ölheizung. Wir müssen da jetzt dran. Aber natürlich ist es eben auch ein Eingriff in diesen sehr trägen Sektor. Und ich freue mich schon, oder ich sage mal voraus, Herr Lanz, wenn das Gesetz kommt, sitze ich bei Ihnen in der Sendung und Sie sagen, wie können Sie denn sich sowas bitte ausdenken, dass die Leute jetzt nicht mehr ihre Gasheizung gegen eine Gasheizung austauschen können? Ich will damit sagen, wir tun wirklich viel und kommen auch in dem Bereich Schritt für Schritt voran. Es sind nur eben immer Schritte.
Kann das nicht durchgehen, dass Wärmepumpe jetzt die Wärmewende ist? Also das, da
ja, möchte ich gerne erwähnen. Reden wir gleich drüber nochmal, weil Sie sagen Gasheizungen. Herr Lackmann zuckt auch schon, wird nur gerne einen Punkt nochmal kurz machen. Also Gasheizungen wurden bis wann subventioniert?
Bis vor zwei Jahren. Ne? Ja, natürlich. Also die Genehmigungen, die ist
so, mit
Förderung.
Bis letztes Jahr noch.
Genau.
21.
Mit Förderung noch 21. Im letzten Jahr.
Mit Förderung noch im letzten Jahr, genauso hat es auch im
22
Kopf.
22 noch. Wir haben das abgestellt.
So, Sie haben das abgestellt. Ich weiß gar nicht, wie groß die Begeisterung der Leute darüber ist, weil die müssen jetzt sich darauf gefasst machen, wieder neue Systeme. Die Frage der sozialen Kälte, die Frage, wer bezahlt das eigentlich alles, das ist doch das ganz große Thema. Wer soll das eigentlich am Ende alles bezahlen? Haben Sie nicht manchmal das Gefühl, diese Klimapolitik, die wir gerade machen, CO2-Bepreisung in einer Art und Weise, dass es einfach immer weiter nach oben geht, das wird irgendwann so teuer, dass Menschen, die nicht so viel verdienen, werden vor der Frage stehen, wie machen wir das jetzt eigentlich alles? Das wird nicht mehr funktionieren. Wie soll das gehen?
Einmal zu den Wärmepumpen. Die werden so bezuschusst, dass die höheren Kosten, im Moment sind sie deutlich höher noch als Gas, Heizungen beispielsweise, die werden bezuschusst, sodass sie ungefähr gleich teuer sind. Und über die Dauer der Nutzung, weil die erneuerbaren Energien günstiger sind als die fossilen Energien teurer werden, werden sie immer günstiger werden. Also in dem Verbrauch oder in dem Gebrauch spart man deutlich Energie und damit auch Kosten ein. Also es ist eine gute Investition und eine geförderte Investition. Sie haben aber recht, dass so sehr man im Allgemeinen argumentieren muss, dass eine galoppierende Erderwärmung die katastrophalen Situationen, die wir dadurch bekommen, vor allem die Ärmeren und die Ärmsten treffen, das ist natürlich immer im Konkreten eine soziale Spannung, ja, möglicherweise Schieflage geben kann. Das ist ja klar. Verbräuche, also wenn man wenig Geld hat, gibt man im Grunde sein ganzes Geld für den Verbrauch aus. Lebensmittel, Mobilität,
Energie,
Klamotten. Und wenn alles teurer wird, dann hat man eben weniger zum Leben. Das ist richtig beschrieben. Deswegen muss es immer begleitet sein mit einem sozialen Ausgleich. Mit Zuschüssen, höheren Unterstützung oder eben Subventionen für den Einbau. Und das tun wir. Das versuchen wir auszugleichen. Das haben wir auch im letzten Jahr getan. Nicht immer perfekt, das muss man einräumen, weil die Daten, die Systeme nicht da sind, aber auch nicht so schlecht, weil viele Maßnahmen den unteren Einkommensbereich besonders stark adressiert haben. Und die Möglichkeiten da sehr stark genutzt wurden. Aber das Spannungsfeld ist ohne Frage da und das wird auch immer erhalten bleiben.
Herr Lackmann, Sie wollten gerade.
Ich denke, wir müssen den Umstieg auf erneuerbare Energien nicht begegnen mit dem Vorwurf soziale Kälte. Wenn wir die Energiewende richtig machen. Und wir sind ja mal angetreten bei der Energiewende mit dem Spruch, die Sonne schickt uns keine Rechnung. Das heißt, wenn die Technologien entwickelt sind, dann sind wir ja billiger als die fossile Energiewirtschaft.
Perspektivisch.
Wir sind heute schon so weit.
Aber die Rechnung kommt trotzdem. Ich muss die Anlagen haben,
trotzdem,
ich muss die Energie einfangen.
Und darin liegt der Fehler. Die Technologie ist so weit. Wir können heute günstiger liefern als die fossile Energiewirtschaft. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, welche Regulatorik brauchen wir, damit es auch günstiger beim Kunden ankommt? Und da, Herr Habeck, Sie haben eben gesagt, flexible Tarife, das fordern Sie von uns, zu Recht. Aber Sie haben auch Ihren Anteil daran, denn die Hälfte der Stromkosten sind Netzentgelte und Umlagen. Und selbst wenn der Strompreis bei Null ist an der Börse und wir aber durch die festen Umlagen und Netzentgelte, die nicht flexibel sind, einen Preis haben für die Kunden, der noch höher ist als der Gaspreis, dann kann der Strom nicht fließen. Das ist heute Abend zum Beispiel auch der Fall. Wir haben heute Abend einen Strompreis an der Börse von 7 Cent. Gas kostet mindestens 12. Die Verbraucher können diesen Strom nicht nutzen, weil die unflexiblen Netzentgelte das verhindern. Netzausbau dauert sicherlich, kann beschleunigt werden, könnte schneller gehen, aber es dauert. Aber diese Möglichkeit, flexible Tarife auch einzuführen bei den Netzentgelten, das ist ein Federstrich, da brauchen Sie nur dem Leiter der Bundesnetzagentur den Auftrag geben, Klaus Müller, bitte die solche Tarife ermöglichen und dann geht das. Ich spreche mal über die Relevanz. Wir haben im letzten Jahr 12 Milliarden Kilowattstunden Solar- und Windstrom abgeschaltet.
Warum? Warum? Erklären Sie das anders.
Die Hälfte ist fehlender Netzausbau und die andere Hälfte ist aber Marktblockade. Und Marktblockade heißt, dass der Strom, selbst wenn er null ist, und das ist an vielen Tagen der Fall, wenn wir nämlich eine hohe Windstromproduktion haben.
So ein Tag wie heute, in Norddeutschland weht unglaublich der Wind.
Heute sind wir nicht bei null, aber wir sind an vielen Tagen bei null und diese Zeiten nehmen immer mehr zu. Das heißt, dann kann der Strom nicht zu den Verbrauchern fließen wegen dieser starren Tarife. Und das muss geändert werden. Und selbst wenn wir alle Netze ausgebaut haben werden, was ja irgendwann mal hoffentlich der Fall sein wird, selbst dann wird diese Blockade dadurch alleine nicht aufgelöst, sondern Sektorenkopplung, das ist ja immer das, was wir adressieren, das muss aber auch stattfinden können. Das heißt, dass der Strom in die anderen Sektoren wie Mobilität und Wärme fließen kann, vor allen Dingen dann, wenn er günstig ist. Und wir haben ja viele Zeiten, wo er deutlich günstiger ist als Erdgas und da muss er fließen können und da müssen diese Marktblockaden beseitigt werden. Das waren im letzten Jahr, wie gesagt, 12 Milliarden Kilowattstunden, das entspricht einem Erdgaswert von 1,5 Milliarden Euro, den die Verbraucher nicht hätten zahlen müssen, wenn der Strom hätte fließen können. Und das sind Hemmnisse, die sehr einfach zu beseitigen sind. Und ich denke.
Nämlich wie?
Indem wir, die Verbraucherverbände haben einen Vorschlag gemacht, dass wir die Netzentgelte nicht als festen Betrag erheben, sondern dynamisch, wie die Mehrwertsteuer, als Prozentsatz. Das ist eine ganz einfache Regelung. Und wenn das ermöglicht wird, dann würden wir diese Blockaden auflösen. Und das gilt nicht nur für den Wärmemarkt, das gilt auch für die Industrie. Die Industrie wird heute bestraft durch die Netzentgelte. Wenn sie bei viel Windstrom viel Strom bezieht, dann bezahlen sie einen hohen Leistungspreis. Sie werden richtig abgestraft dafür. Und das muss geändert werden. Das ist einfach nur ein Stück Regulatorik. Dafür müssen wir nichts bauen, nichts erfinden, nichts entwickeln.
Herr Habeck, wollen Sie einmal bitte darauf antworten? Also wenn das Regulatorik ist, wenn das etwas ist, das wir morgen ändern könnten. Wir haben neulich auch mit dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, mit Daniel Günther, darüber gesprochen, der von der absurden Situation berichtete, dass Stromverbraucher in Norddeutschland, speziell in Schleswig-Holstein, wo es viele Windräder gibt, mehr Strom bezahlen als die Kunden in Süddeutschland, die genau diese Windräder nicht haben, weil sie eben zusätzlich diese Netzentgelte bezahlen. Der sagte, wir müssen das ändern. Es kann doch nicht sein, dass Kunden in Norddeutschland, die das tun, was wir eigentlich alle wollen und diesen Strom ja auch günstig produzieren, am Ende die Gelackmeierten sind und mehr bezahlen. Das kann es doch nicht sein. Ja.
Genau, ich komme ja aus Schleswig-Holstein, das wissen Sie. Das heißt, ich bin selber Betroffener und ich kenne dieses Problem, dieses Ärgernis seit vielen Jahren. Und das ist genau richtig beschrieben. Ich darf vielleicht die beiden Gründe nennen und dann sehen Sie, wie groß die politische Debatte werden wird. Und sie wird kommen, weil wir wie alles auch dieses Problem dieses Jahr angehen und hoffentlich lösen werden. Die beiden Gründe sind, Deutschland hat eine Strompreiszone. Das haben andere Länder nicht. Wenn Sie sich anschauen, wie Norwegen oder Italien oder andere Länder aufgeteilt sind. Deutschland hat eine Strompreiszone. Das heißt, die Tarife sind zwischen Nibel und Garmisch-Partenkirchen alle gleich. Und das führt dazu, dass der Strom innerhalb dieser Strompreiszone sich frei bewegen will. Der fließt wie Wasser dahin, wo das Angebot ist. Er braucht aber die Leitung. Und wenn die Leitungen nicht da sind, verstopft der Strom sozusagen, wenn ich im Bild reden darf. Und diese Kosten, die dann durch Abschaltungen getragen werden müssen, bleiben dann hängen. Das sind Teile der Kosten, die Herr Lackmann eben angesprochen hat. Und der zweite Grund ist die Logik, wer zahlt eigentlich für die Stromnetze? Und da haben wir nicht eine Strompreiszone, sondern wir haben verschiedene Netzgebiete. Es kommt aus einer Logik heraus, die weit vor der Energiewende war, weit vor dem Ausbau der erneuerbaren Energien, wo man gesagt hat, naja, wir wollen einen Anreiz bieten, dass die Leute, die Netzbetreiber, möglichst effizient sind. Deswegen müssen sich ihren Kunden gegenüber verantworten. Deswegen wird immer in den Regionen, wo das Netz ausgebaut wird, werden die Kosten umgewälzt. Und das führt zu der absurden, ja widersprüchlichen Situation, dass in den Gebieten, wo die Menschen das tun, was gesellschaftlich erforderlich ist, nämlich erneuerbare Energien ausbauen, die Stromnetze besonders stark ausgebaut werden müssen und das, was Daniel Günther gesagt hat, passiert, die Stromrechnungen besonders hoch sind. Und das kann ja nicht richtig sein, dass diejenigen, die das tun, aber auch tragen, Sie kennen die Debatte über den Ausbau der Windkraft, dass die besonders bestraft werden mit hohen Preisen. Das Problem ist jetzt, wenn die nicht bestraft werden sollen, muss jemand anderes einen Teil der Preise übernehmen. Und diese anderen können nur entweder die sein, die die niedrigeren Preise bezahlen, oder es muss ein Dritter sein, der mit staatlichen Geldern da reingeht. Und diese beiden anderen Wege sind, das soll keine Ausrede sein, ich will nur sagen, worüber wir reden, politisch natürlich nicht ganz einfach. Wir werden den Haushalt ausgleichen müssen, da besteht der Finanzminister drauf. Also zu sagen, da geben wir nochmal Geld mit der Gießkanne rein, wird wahrscheinlich eher nicht passieren. Also wird man irgendwie das System anders machen müssen und dann gibt es Gewinner und Verlierer. Und diese Debatte wird jetzt auf Deutschland zukommen. Spannend. Aber es ist eben keine ganz einfache Debatte. Wir werden aber diese Debatte führen müssen, weil es widersinnig ist, dass man den Fortschritt, den man will, durch ein System, das den Fortschritt verhindert, aufhält. Nur wird dann schnell wahrscheinlich die allgemeine Beschreibung als richtig beschrieben, bezeichnet werden, aber Teil der Lösung sein werden dann wahrscheinlich eher weniger welche. Ich habe da so einen Verdacht, wer von meinen Kollegen mir in den Arm fällt und sagt, naja, Robert, so geht's aber auch nicht. Wir können doch nicht unseren Kunden mehr zumuten. Das wird also dann sicherlich eine interessante Debatte im Frühling werden.
Das heißt, Sie denken...
Aber, Sie denken, Herr Lackmann hat recht, das ist keine Ausrede. Ja? Es muss gelöst und durchgesetzt werden. Es ist nur eben nicht so, dass alle Hurra schreien, sondern ein Teil wird Hurra schreien und ein anderer Teil wird sagen, seid ihr des Wahnsinns fette Beute.
Markus Söder wird zum Beispiel so etwas Ähnliches sagen oder Winfried Kretschmann wird so etwas sagen. Also all die, die die entsprechenden Trassen und Leitungen und Netze nicht haben. Herr Lackmann,
es gibt aber eine Antwort darauf, nämlich selber erneuerbare Energien ausbauen.
Gießkanne ist das richtig. Völlig falsche Prinzip. Und Herr Habeck, Sie haben die Kasse des EEG schon leer gemacht, haben es an die Übertragungsnetzbetreiber gegeben. Völlig falsch. Das heißt, mit allgemeinen Mitteln, die von allen Stromkunden bereitgestellt wurden, wurden die Übertragungsnetzbetreiber gefördert. Ich bestehe darauf, dass wir hier das Verursacherprinzip anwenden. Und Verursacherprinzip heißt, wer den Strom von am weitesten wegholt, nämlich die Süddeutschen, die müssen auch die Transportkosten bezahlen. Das kann man doch wohl politisch korrekt einfordern. Das ist doch auch nicht schwer zu begründen. Und da darf man eben nicht alles sozialisieren. Und wenn Herr Söder alle Leitungen unter der Erde haben will, was Faktor 6 teurer ist, dann muss er dafür auch bezahlen. Das ist eine gesellschaftliche Debatte, die wir führen müssen. Aber die kann man doch argumentativ auch gewinnen. Und wenn dann das dazu führt, dass wir eine Nordwanderung der Industrie haben, dann soll mir das sehr recht sein. Denn wer Windkraft verhindert in Bayern, der soll die Folgen auch spüren.
Das war mal eine taffe Ansage, Herr Habeck.
Das war eine taffe Ansage und sie war noch radikaler als das, was ich vorgeschlagen habe. Ich habe ja gesagt, dass wir die Kosten gleich aufteilen oder gleicher aufteilen. Herr Lackmann hat jetzt noch einen radikaleren Vorschlag gemacht, nämlich das System quasi umzudrehen.
Genau.
Und erstmal ist das ja intuitiv naheliegend. Ich will aber auch sagen, ich bin, obwohl ich aus Schleswig-Holstein komme, nicht Wirtschaftsminister für Schleswig-Holstein oder den Norden Deutschlands, sondern für die Bundesrepublik. Das heißt, ich muss immer auch mitbedenken, was Entscheidungen für Verwerfungen nach sich ziehen für Regionen, für Lebensverhältnisse der Bürgerinnen und Bürger. Also das, was auf den ersten Blick so klar und einleuchtend ist, hat natürlich immer Schattenseiten. Aber das Problem, das ist ja schon mal super, ist jetzt in einer Klarheit mal adressiert worden. Das ist ja ein komplexes Problem. Wer hat sich schon in seinem Leben mit Netzentgelten beschäftigt? Das dürften nicht so viele Leute sein, außer denen, die das beruflich eben machen müssen. Jetzt ist das Problem mal da. Aber noch einmal, wir sprachen am Anfang über die Ukraine. Ein gemeinsames Verständnis von einem Problem führt uns dann auch zu einer Lösung. Wenn es ein Problem ist, dann sind wir uns hoffentlich einig darüber. Wenn wir alle sagen, das ist ein Problem, dann muss es auch gelöst werden. Es wird halt schwierig werden, wie die Lösung ist, werden wir sehen. Aber danke, dass wir das jetzt hier mal so gegens Licht gehalten haben.
Also zwei Sachen, zwei Punkte würde ich gerne noch ansprechen, Frau Messari-Becker. Das eine ist, es wird immer und jeder, der sich damit ein bisschen beschäftigt, Wärmepumpen zu Hause, Photovoltaik, alles, der weiß, Speicher ist das entscheidende Thema. Und es wird hier immer wieder auch in der Sendung so der Eindruck erweckt, also das mit dem Speichern ist überhaupt kein Problem, das kriegen wir alles schon irgendwie hin. Speicher noch und Nöcher sind so Sätze, die da fallen. Und ich denke dann immer, wo sind die, diese ganzen Speicher? Wenn man Deutschland heute sozusagen mal vom Strom nehmen würde und wir müssten nur auf unsere Speicher zurückgreifen, wie lange würde es dauern, bis es in Deutschland dunkel wird?
Wie lange halten wir durch? 30 Minuten heißt es auf der einen Seite und die andere Seite 30 Minuten. Aber die andere Seite sagt, wir haben Speicher noch und Nöcher. Es gibt auch die andere Seite, die sagt, wir haben keine, aber wir brauchen auch keine. Also das ist ganz abstrus, was da abläuft. Also Fakt ist, wir brauchen Speichern und wir brauchen eine diversifizierte Energiewende. Also nicht nur Strom aus Wind und Photovoltaik, sondern auch Wärme als physikalische Ausbeute aus Biomasse, aus Geothermie. Geothermie ist übrigens eine grundlastfähige Energiequelle und sie kann nicht nur Wärme, sondern wenn ich sehr, sehr viel, sehr hohe Temperaturen fördere, kann ich auch noch Strom mit produzieren. Also wir brauchen eine Diversifizierung der Lieferketten, also nicht immer nur auf die Despoten setzen, sondern auch im eigenen Land schauen, dass wir das diversifizieren. Mhm. Und alles, was ich für Wärme, für den Wärmesektor gewinne, erneuerbar und grundlastfähig, spare ich natürlich auch an Fläche und so weiter, was ja auch mit Konflikten behaftet ist. Und noch ein Punkt, wenn wir über die Wärmewende sprechen. Es kommt ja immer so den Eindruck, Wärmepumpe, ich tue doch was. Nur weil Wärme im Wort Wärmepumpe steckt, heißt nicht, dass ich wirklich am Ende eine erneuerbare Wärme habe. Also wir müssen unterscheiden, die Wärmepumpe ist ein geniales Gerät. Das ist ein Gerät, dem ich 1 Kilowattstunde gebe, elektrische Energie, der gibt mir 3, 4, 5. Also ist eigentlich eine geniale Erfindung.
Ne? Ein Hebel.
Genau. Aber Hilfsenergie, also Hilfsstrom brauchen die alle, egal welche Art.
Es geht immer um Strom.
Aber sie braucht natürlich auch eine Energiequelle. Und sie kann natürlich Luft, Grundwasser oder Erdwärme entnehmen. Die drei Optionen haben wir. Es gibt auch noch weitere Kombinationen. Aber wichtig ist bei der Energiewende, bei der Wärmepumpe, ist, dass die Leistung dieser Wärmepumpe zum Verbrauch oder zum Heizwärmebedarf passt. Bei Neubau ist es überhaupt kein Problem. Da können Sie alle nehmen. Beim unsanierten Bestand ist es unseriös zu behaupten, das geht auch mit hohen Vorlauftemperaturen, das geht auch, wenn Sie nicht sanieren. Dann haben wir an den kalten Tagen draußen, -5, -10, de facto eine Stromheizung. Das verheimlichen ja noch nicht mal die Hersteller. Herr Habeck will ja da auch einen Stromrabatt, glaube ich, für die Wärmepumpe anbieten. Aber man kann nicht zuerst ganz teure Lösungen aufzwingen, während andere Lösungen günstiger sind. Und dann sagen, aber dann gebe ich euch noch Rabatt. Und soziale Kälte kam, glaube ich, nicht gut an, das habe ich verstanden. Aber ich mache es mal ganz konkret.
Soziale Frage, ganz konkret
in einem Gebäude. Genau. Ja. Also ein Gebäude, ein Einfamilienhaus oder Zweifamilienhaus, um es einfach zu rechnen, 8 auf 8 Meter Grundriss. Ich habe ungefähr eine Mantelfläche von Außenwand, von Dach von 300 Quadratmeter. Ich kriege heute keine Sanierung mit Dämmung günstiger für so ein Haus, günstiger als 50.000 Euro. Und da bin ich konservativ. Dann kommen Fenster dazu. 15 bis 20.000. Dann kommt jetzt, komme ich erst zur Wärmepumpe. Das kostet auch.
Alles
um
Geld.
Die 20.000, dann habe ich eine Bohrung. So. Und wenn jemand mir sagt, ich fördere das ja, wenn gerade man von Heizöl oder Erdgas umsteigt, gibt's ja tatsächlich auch hohe Förderung. Die gibt es, die will ich gar nicht hinabhängen. Aber es ist nur eine Förderung. Sie müssen ein Startkapital haben. Und wer hat bitte in diesen Zeiten 100.000 Euro? Sie vielleicht und ich. Wir können uns das ja wahrscheinlich leisten. Aber es ist Sozialkapital. Und der Punkt ist, wenn ich nachher nur mit Strom heize, dann kommt es natürlich sehr drauf an, woher kommt der Strom? Wir haben im Moment einen Mix von fossil und erneuerbar. Und ist das günstig? Genau. Wenn der Strom günstig ist, reden wir noch mal. Dann habe ich auch kein Problem mit. Was mir fehlt einfach, ist eine ernst gemeinte Wärmewende, Herr Habeck. Wir brauchen Quartiersansätze. Wir brauchen Blockheizkraftwerke für mehrere Gebäude, statt immer am Einzelgebäude rumzudoktern und für die eingesetzten Euros viel weniger CO2 am Ende rausbekommen. Also wir müssen es wirklich, ich sage ja immer, dass diese Regierung genau in dieser Konstellation eine Chance ist. SPD, Grüne und FDP ambitionierten Klimaschutz. Dafür sind die Grünen gewählt. Und deshalb steht den Grünen auch nicht zu, Klimaschutzziele zu vermasseln.
Aber das Quartierskonzept ist auf dem Weg. Wenn ich das stellvertretend für den Minister sagen darf, da gibt es tatsächlich den Entwurf.
Den haben wir in den Koalitionsvertrag eingebracht.
Aber das Entscheidende ist, erneuerbare Energien sind doch gar nicht teurer. Wir haben heute ungefähr 500 Stunden im Jahr, wo Windstrom an der Börse keinen Ertrag mehr erlöst, weil der Markt gesättigt ist. Das hängt auch mit der unflexiblen Braunkohle zusammen, die man nicht abschalten kann. Aber das wird jedes Jahr mehr. Das werden jedes Jahr mehr Stunden werden. Das wird sich verdreifachen in den nächsten Jahren. Und diese Stunden, wo Windstrom an der Börse nichts mehr erlöst, weil der Strommarkt gesättigt ist, die gehören in den Wärmesektor hinein. Und dann sind die auch nicht teuer. Wir haben schon die Rechnung.
Im Winter, Herr Lackmann, im Winter, wenn ich die Heizung brauche.
Dann,
ich rede nicht über die Kühlung vom Bürogebäude.
Moment. Wir haben den meisten Windstrom im Winter. Das passt sehr gut zusammen.
So und
deshalb ist das auch richtig, das zu machen. Und man kann natürlich auch Saisonspeicher machen, vom Sommer in den Winter.
Lege ich Sie fest, Sie wollen den Strom aus Wind im Winter dem Gebäudesektor geben. Da bin ich mal gespannt, was für die Industrie, Herr Wirtschaftsminister, bleibt.
Moment. Die Industrie ist dann schon gesättigt. Wenn der Strompreis an der Börse gleich null ist, dann ist die Industrie schon bedient. Und wir haben ja so hohe Spitzen, das ist ja heute schon so. Mhm. Und das wird ja jährlich noch zuwachsen und wir müssen auch ausbauen. Eins ist klar, Strom speichern ist 3-mal so teuer wie Strom erzeugen.
Richtig, ja.
Deshalb dürfen wir nur so viel Speicher bauen, wie wirklich gebraucht werden. Wir müssen in erster Linie uns anpassen in der Nutzung.
Was machen Sie denn in den 3 Wochen im Januar, wo vielleicht Erneuerbare nicht liefern können? Dann frieren die Leute oder dann hat die Industrie
Wochen,
nicht.
Also das drei
ich
Wochen
jetzt
sind es nicht. Erstens
ja, ein
Speicher,
paar Tage oder 2 Wochen
erstens
ist doch
Speicher und zweitens haben Sie selber gesagt, die Bioenergie. Und genau
ja, aber dann reden Sie nicht über Wind. Okay, ja, dann sind wir uns einig. Wir brauchen physikalische Wärme.
Ich habe nie nur über Windenergie geredet.
Gerade haben Sie gesagt, Windstrom gesättigt und in der Börse kostet das nichts.
Also ich war immer schon ein Vertreter der erneuerbaren Energien und wir müssen an alles denken.
Okay.
So, und das ist doch völlig klar, dass wir das komplementär handhaben müssen. Das heißt, dann, wenn die Dunkelflaute da ist, dann müssen wir die Bioenergie einsetzen. Und die Bioenergie muss raus aus der Grundlast. Dafür ist sie viel zu schade und auch nicht vermehrbar. Aber wenn wir das richtig kombinieren, haben wir auch eine kontinuierliche
Versorgung. Damit das funktioniert.
So,
und jetzt habe ich, Herr Lackmann, Sie noch mal. Also ich kriege jetzt so ein bisschen ein Gefühl dafür, was im Ministerium bei Herrn Habeck so los ist. Also der hört dann unterschiedliche Experten, noch viele, viele mehr und muss dann am Ende eine kluge Entscheidung finden. Gar nicht so einfach. Worauf ich nur hinaus will, ist, Windkraft, das ist doch der Lastesel sozusagen der Energiewende. Ohne Windkraft wird nichts funktionieren. Wir bräuchten, um die Ziele von Robert Habeck bis 2030 zu erreichen, 5,8 neue Windräder jeden Tag. Das ist das, was wir brauchen. Bevor wir gleich Robert Habeck fragen, an Sie, Herr Lackmann, die Frage, wie lange dauert es heute von Antragstellung bis zu dem Zeitpunkt, in dem so ein Windrad dann tatsächlich steht?
Ja, erstmal müssen wir für einen größeren Windpark so rund 140 Aktenordner bereitstellen mit Gutachten über Fledermäuse und alle Arten und Schattenwurf und Schall und. Das ist schon mal ein sehr anstrengender Teil. Dann ist das bei der Behörde und dann kommt da eine Denkmalbehörde und die stellt dann fest, oh, die Windkraftanlage kann man ja von einem nahegelegenen Kirchturm aus sehen. Dann werden dazu Gutachten gemacht und dann macht man Gegengutachten. Das heißt, man stellt jedes Mal wieder überrascht fest, Windkraft kann man sehen.
Tatsächlich.
Das ist doch Unsinn, das überhaupt noch zu prüfen, aber das müssen wir jedes Mal abprüfen.
Und Naturschutz, so also der berühmte Zugvogel, den ich vorhin erwähnt habe zum Beispiel, das gibt es tatsächlich?
Also Naturschutz ist immer noch ein Haupthandicap bei uns, in dem ganzen Aufwand, das abzuprüfen. Nehmen wir an, wir haben nach mehreren Jahren endlich eine Genehmigung für einen Windpark. Dann kommt Herr Nabu und beklagt uns mit der Begründung Naturschutz. Er kann aber überhaupt nicht nachweisen, dass wir tatsächlich Arten gefährden oder bedrohen. Trotzdem wird geklagt und das nenne ich Missbrauch des Verbandsklagerechts, was da passiert. Das ist nämlich weit über das Maß hinaus, wirklich Arten zu schützen. Es ist ja umgekehrt. Klimaschutz bedeutet Artenschutz. Und wir liefern einen Beitrag zum Klimaschutz, indem wir Energiewende machen. Mhm. Und dann zu sagen, man beklagt die Energieprojekte, die Klimaschutz und damit Artenschutz bedeuten, das ist so kurzsichtig. Früher gab es die Devise in der Umweltbewegung, global denken, lokal handeln. Daraus ist ja heute geworden, global schwätzen auf Konferenzen und lokal verhindern. Das ist daraus geworden und das ist eine Katastrophe. Und das ist leider so, dass viele grüne Minister auch noch Mitglied sind in diesem Verband und das noch unterstützen.
Wer?
Ja, Oliver Krischer zum Beispiel.
Der Umweltminister aus NRW.
Ja. Er soll jetzt ein Umweltminister aus dem Naturschutzverband austreten. Okay. Das finden Sie gut.
Okay.
Also ich finde, also jetzt ist Naturschutz
aus so
nicht
einem
dabei.
Verband ja, austreten.
Also ich bitte Sie, Naturschutz ist doch auch ein Wert. Das ist doch auch ein Wert. Das gehört ja integriert auch mit der Energiewende.
Lass uns doch einmal den Bundeswirtschaftsminister fragen. Herr Habeck, Sie haben dieser Tage gesagt, wir haben den Windausbau, den beschleunigen wir in einer Art und Weise, wie es das Land nicht gesehen hat. Sie sagen, wir sind auf einem guten Weg, ist noch nicht alles perfekt, aber das läuft. Wie gehen wir denn damit um, mit der Tatsache, dass wir fast 6 Windräder jeden Tag aufstellen müssten, damit diese ökologische Wende gewinnt? Zweiter Punkt, die Frage dieser vielen, vielen Klagen, Rot-Milan und alle Vögel, die es da so gibt, wo Windräder teilweise schon abgeschaltet werden, mit Kameras ausgestattet werden, für den Fall, dass der Vogel in die Nähe kommt, wird das Ding sofort ausgemacht, damit da wirklich nichts passieren kann. Und es ist ja meinetwegen auch alles gut. Aber wir haben in Deutschland eine Situation, dass 7 Menschen, glaube ich, braucht es, um einen Verein zu gründen, der dann deutschlandweit jedes Projekt dieser Art beklagen und damit im Zweifel jahrelang lahmlegen kann. Wollen wir das ändern? Müssen wir das ändern? Was gedenken Sie dagegen zu tun?
Ja, vielen Dank. Vielleicht darf ich 2 Vorbemerkungen machen, wenn es erlaubt ist. Einmal hat Herr Lackmann, bevor wir zu dem Umwelt- und dem Artenschutzthema kommen, was Entscheidendes gesagt, was schnell überholt wird, aber was ja auch schlagend ist, er muss Aktenordner einreichen. Also Aktenordner. Ich meine, ich glaube, selbst in der Schule werden inzwischen keine Aktenordner mehr benutzt, sondern in der Amtsstube möglicherweise noch. Also die Digitalisierung scheint da auch noch nicht so super weit fortgeschritten zu sein. Das Zweite ist, dass wir in der Tat eine gigantische Aufgabe vor uns haben. Ich komme gleich zu dem Konflikt, aber deutlich geworden an Ihren Zahlen ist ja, was wir uns hier vorgenommen haben. Und ich glaube, dass das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, dass wir in 7 Jahren ungefähr das Doppelte nochmal machen müssen, was davor in 15 bis 20 Jahren aufgebaut wurde. Also das ist schon eine große gesellschaftliche Kraftanstrengung. Und ich meine damit gesellschaftliche, denn das geht nur, wenn es immer eine Mehrheit dafür gibt. Und wie eben angeklungen bei den Netzentgelten auf dem Papier oder allgemein oder in der Talkshow abends, sind erstmal alle dafür. Aber wenn es dann konkret wird, gibt es immer Wenns und Abers. Das heißt, da wird hart für gearbeitet sein müssen. Und darauf läuft der Punkt eigentlich hinaus. Es gibt eben auch Bundesländer, wo es gelingt. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber wenn man sich die Kulissen anschaut, wo Windkraft, das geht aber bei Netzausbau und Solar genauso ganz gut vorankommen und wo nicht, dann kann man das teilweise nicht mehr mit der Vogelwelt erklären. Die wird nicht so unterschiedlich sein zwischen den Bundesländern. Meine einzige Erklärung ist, und das will ich nicht, dass der Punkt verloren geht, wenn wir gleich über die ganzen Gesetze und Verfahren reden, wenn Menschen sich nicht dahinter klemmen, dann nützen die besten Gesetze überhaupt nichts. Und selbst die besten Gesetze, wenn wir gegebenenfalls, das wäre möglich, alle Hindernisse weggeräumt haben, können auch blockiert werden, indem man einfach nur Dienst nach Vorschrift macht. Und man muss das, glaube ich, einmal aussprechen. Es gibt politische Verantwortungsträger, die bestaunen das Problem. Und es gibt welche, die versuchen, es zu lösen. Und das sehen wir jetzt schon. So, das gesagt, ganz kurz, es gibt ein systemisches Problem in der ganzen Sache. Und Herr Lackmann hat es eben angesprochen, das war eben der Disput zwischen Ihnen beiden. Im Grunde haben wir eine absurde Situation, dass Windmüller hoffen müssen, dass es möglichst wenig seltene Arten oder geschützte Arten gibt, weil die Projekte verzögern. Und umgekehrt müssen die Artenschützer hoffen, es gibt möglichst wenig Windmühlen, weil die ja die Arten gefährden. Das ist jeweils in dem Rollenverständnis irgendwie naheliegend, aber wenn man da mal nüchtern drauf guckt, doch eigentlich völlig absurd. Denn welcher Windmüller würde abstreiten, dass Artenschutz, Biodiversität, der Verlust von Leben eines der größten Herausforderungen neben der Begrenzung des Klimawandels unserer Zeit ist? Und welcher Artenschützer würde abstreiten, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien allemal besser ist als Kohle- oder Gaskraftwerke? Also eigentlich absurd. Und wenn wir uns nicht unterstellen, dass wir jeweils die andere Seite, dass sie keine Ahnung hat oder böse Menschen sind, dann sollte man einmal überlegen, was ist eigentlich das Problem? Das Problem ist die Struktur, die juristische Struktur, die aufgebaut wurde. Und das habe ich vorhin schon angesprochen, dass wir, und das gilt für ganz vieles, politische Verantwortung delegieren auf Gutachterprozesse, auf Rechtsgutachten und Gerichtsstreitigkeiten. Und das führt ganz prinzipiell gesprochen zu dieser unfassbaren Verlangsamung, weil alles doppelt und dreifach überprüft, genau, begutachtet und beklagt werden wird. Um es einmal jetzt aufzulösen, schaffen wir ein System, wo die Windmüller ein großes Interesse haben, dass die Arten prosperieren. Möglichst viele Fledermäuse, möglichst viele Seeadler, möglichst viele Rotmilane, dann kann ich Windkraftanlagen ausbauen. Dann hätten die Artenschützer die Windmüller an ihrer Seite und die Windmüller die Artenschützer an ihrer Seite. Wie muss man das machen? Man muss die Population sich anschauen, den Lebensraum für die Population schaffen. Also Flächen aus der Pestizidlandwirtschaft rausnehmen, Flächen für die Arten vorhalten und auch Flächen schützen, dass dort nichts passiert. Dann werden die Arten prosperieren, aber das geht eben nur, wenn dann der einzelne Vogel bei mehr Arten, bei mehr Vögeln, bei mehr Fledermäusen ist natürlich das Tötungsrisiko für die einzelne Art höher. Logischerweise werden dann eben auch hin und wieder mal ein Vogel getötet werden. Nicht so viele, wie immer behauptet wird. Das Hauptproblem des Artenschutzes ist meiner Ansicht nach nicht die Windkraft, sondern ganz andere Gründe, die intensive Nutzung der Landwirtschaft, die Versiedelung der Fläche. Aber natürlich gibt es das. Wir müssen dann die Population stärker schützen und dann können wir beim Individualtötungsverbot, und das ist im Moment das Problem, dass der einzelne Vogel geschützt wird, etwas schwächer werden. Wir müssen also die Struktur verändern, eine Anreizwirkung schaffen, aus Feinden Alliierten machen. Und auch das, ich wiederhole mich, ich komme mir immer so vor, wie mache ich morgen, aber so ist es halt. Es sind so viele Probleme, die soll in diesem Jahr angegangen werden. Wir versuchen auf der europäischen Ebene genau diese Schritte zu gehen. Und wir haben einen solchen Schritt, so meine ich, gerade gegangen, weil wir vorgestern eine sogenannte Notfallverordnung in deutsches Recht übersetzt haben, wo wir jetzt erst einmal für 1,5 Jahre unter dieser Zeit der Energiekrise ein ähnliches System, wie ich es gerade beschrieben habe, etablieren. Wir verzichten auf Prozesse bei der Prüfung von Artenschutz. Aber die Windmüller müssen, weil der Prozess dann schneller geht, das Geld, das sie in die Gutachten stecken, jetzt in Artenschutzprojekte stecken. Und das muss nicht schlecht für den Artenschutz sein, dass der materielle Rechtsstand wird ja nicht reduziert. Wir werden schneller und effektiver.
Okay, also ein kurzer Satz noch, Herr Lackmann.
Weil wir sind haben wir gemacht, die Windbranche hat mehr als 2 Milliarden Euro in Kompensationsmaßnahmen gesteckt. Die Magdeburger Börde war früher eine Agrarsteppe. Da stehen Windmühlen, da sind Ausgleichsmaßnahmen gemacht worden. Jetzt gibt es da seltene Vögel und jetzt dürfen die Leute nicht repowern. Das ist das Ergebnis. Okay. Das ist Absurdistan.
Das ist Absurdistan. Und Wasserstoff für Start-up in Norddeutschland ist nicht erlaubt. Und die Firma, ein Start-up 350 ppm, geht nach Portugal, weil wir nicht in der Lage sind, innovative Leute hier zu halten. Und das ist kein Wasserstoffhochlauf, das ist ein industrieller Niedergang. Da müssen wir wirklich dringend was verändern. Es kann nicht sein, dass wir Leute verlieren, weil wir hier Wasserstoff ihnen nicht erlauben.
Okay. Das gesagt habend, will ich nur noch darauf hinweisen, wir sind am Ende der Sendung über Wasserstoff, den Hochlauf der Wasserstoffindustrie, wer ihn nutzt, woher dieser Wasserstoff kommen soll, Energie wir brauchen, um diese Unmengen an Wasserstoff niedriger Wirkungsgrad herzustellen.
Und was ist grüner Wasserstoff?
Ist eine Frage, nicht gleich über die wir sprechen werden bei anderer Gelegenheit. Danke Ihnen ganz herzlich. Herzlichen Dank auch an Robert Habeck. War, glaube ich, ein langer Tag. Vielen Dank, dass Sie sich dennoch unseren Fragen gestellt haben. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.